Ich möchte euch mit hineinnehmen heute in das Thema der Himmelreichsprinzipien, ganz speziell Nachfolge und Aussendung. Himmelreichsprinzipien zu begreifen, ist etwas sehr Wertvolles. Denn wenn wir verstehen, wie Reich Gottes funktioniert, wie es da ist, dann können wir uns besser hineinbegeben, wir können uns hineindenken, wir können in diesem Reich besser leben. Und das wünsche ich uns gleich zu Anfang, dass wir verstehen, wie Reich Gottes tickt. Und dazu dient auch diese, ich sage mal, Lehreinheit zur Nachfolge und Aussendung, denn das ist für mich auch ganz wichtig geworden. Diese beiden Dinge gehören sehr eng zusammen und dazu gleich ein Beispiel. Ich habe hier eine Kerze. Diese Kerze besteht aus Wachs und einem Docht. Wir sehen es. Es ist eine Kerze und sie könnte noch so lange Kerze bleiben und ist doch eigentlich im Sinne einer Kerze tot. Sie hat ihren Sinn noch nicht erfüllt. Und irgendwann wird sie verstaubt sein und mit dem Müll in die Ecke gekehrt werden und weggeschmissen werden. Und deswegen ist es für eine Kerze enorm wichtig, dass sie, ich übertrage das mal ein Stück, Ausschau hält nach einem brennenden Licht. Und so haben wir hier vorne Kerzen, die brennen. Und während sie brennen, verzehren sie sich. Aber sie erfüllen ihre Berufung. Auf ihnen schwebt quasi ein Geist. Es ist das Licht, es ist so ungreifbar und dennoch ist es das Eigentliche dieser Kerze. Und wenn diese Kerze dieses Licht sieht, dann kann ich mir vorstellen, dann zieht diese Kerze sich zu dieser brennenden Kerze hin. Sie wird quasi angezogen, sie möchte ihre Bestimmung finden und muss jetzt dieser großen Kerze nachfolgen, bis sie ganz nah dran ist. Und sie ist dann so nah dran, dass sie sich langsam auch von dem Licht erwärmen lässt. Und es passiert, dass sie dann so nah dran ist, dass das Licht sich selbst entzündet in ihr. Und jetzt würde es keinen Sinn machen, sie würde bei dem Licht bleiben. Sondern sie geht weg, selbst Trägerin des Lichtes, wird quasi ausgesendet und sendet selbst Licht aus. Und sie findet ihren Platz, um anderen zu leuchten, die noch nicht angezündet sind. Dieses Himmelreichsprinzip ist so groß, dass es die gesamte Schöpfung durchzieht. Im kleineren Bereich zum Beispiel, wenn wir am Morgen den Briefkasten öffnen und entdecken Werbung, so einpacken und dann lesen wir die Werbung durch. Das ist das Prinzip, da wird etwas ausgesendet zu uns und ruft uns in die Nachfolge. Und dann sehen wir einen schönen Gegenstand, den wir schon lange haben wollten und denken wir, wow, das ist es, den muss ich haben, der ist günstig, der ist gut, den kaufe ich mir jetzt. Und weil es so ein tolles Angebot ist, gehe ich gleich zu meiner Nachbarin und sage, hey, guck mal, da die Werbung, da ist so ein tolles Angebot, das musst du einfach wissen. Das heißt, wenn wir wenn wir eine Perle finden, die uns gefällt, dann können wir gar nicht anders, als auch dieses weiterzugeben. Und so dürfen wir uns in unserem Christsein hinterfragen lassen, was ist denn in uns so stark, dass es uns erstens anzieht zu dem Licht und zweitens herausbringt, um anderen davon zu erzählen. Ich lese uns den Bibeltext, er steht in Matthäus 4, die Verse 12 bis 25. Als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war. Johannes hatte den Herodes zu stark kritisiert und der hatte ihn ins Gefängnis werfen lassen. Entwich Jesus nach Galiläa. Und jetzt brauche ich mal eine Karte von dem Gebiet. Wir sehen hier das Gebiet Israel. Und irgendwo am Toten Meer, man kann es schlecht erkennen, ist Jerusalem. Südlich von Jerusalem befindet sich Bethlehem, dort ist Jesus geboren. Und in Jerusalem ist das Heiligtum des jüdischen Volkes gewesen, der Tempel. Und in der Nähe des Jordan, der Jordan erstreckt sich vom Toten Meer bis zum See Genezareth, hat Johannes getauft. Hat Johannes Menschen aufgerufen, um ihr Leben zu ändern und, wie sagt er, tut Buße und ändert euer Leben. Und Jesus hat hier oben seine Heimatstadt in Nazareth. Dazwischen ist noch ein Gebiet, das nennt sich Samarien. Das ist ein ziemlich schwieriges Land gewesen. Ein typisches Multikulti-Land. Ein Land, wo die Menschen nicht so richtig wussten, woran sie sich halten sollten. Und darüber das Land Galiläa war, nicht viel besser. Es war durchmischt von allerlei Völkerschaften und Jesus ist hier oben groß geworden, in Nazareth. In Bethlehem geboren und in Nazareth groß geworden. Was führt ihn nach Nazareth? Wir kennen die Mutter von Jesus, Maria. Steht ja in jeder Krippe, die wir auch zu Weihnachten wiedersehen, Josef, Maria, Jesus und dann gab es noch so ein paar Nebenfiguren. Wir kennen Maria. Die Frage ist, woher kommt Maria? Was hat sie für einen Ursprung? Habt ihr eine Ahnung? Es gibt einen klitzekleinen Verweis in der Bibel, aber der führt uns schon sehr weit. War Maria Jüdin? Genau, das ist der kleine Verweis. Maria war die Verwandte von Elisabeth. Und Elisabeth war die Frau von Zacharias. Und die beiden hatten im späten Alter einen Sohn bekommen, das war der Johannes, der getauft hat. Und die beiden, Zacharias und Elisabeth, gehörten den Leviten an. Den Leviten, das war der Stamm im Volk Israel, der die Aufgabe bekommen hat, das Heiligtum zu betreuen. Sie gehörten sogar auch dem Nachkommen Aarons an. Das war der Stamm, die Aufgabe hatten, die Menschen vor Gott zu vertreten. Quasi ein Stück Mittlerfunktion einzunehmen. Und Maria gehörte zu dieser Verwandtschaft. Und die Leviten hielten sich normalerweise so um Jerusalem auf, damit sie auch dort in Jerusalem am Tempel Dienst tun konnten. Genauso die Priester. Das heißt, wir können annehmen, dass diese Familie um Johannes um Jerusalem gelebt hat. Und Johannes zog es zum Jordan. Aber nochmal zurück zu dem Josef, dem vermeintlichen Vater von Jesus. Wir lesen in der Bibel, dass Josef Maria nicht berührte und Maria schwanger wurde vom Heiligen Geist. Das heißt, Josef war der Stiefvater. Es war nicht der leibliche Vater von Jesus. Und sein Stammbaum ging in die jüdische Richtung. Er war Jude. Und die Juden lebten ebenfalls in der Jerusalemer Ebene. Nun gab es ein großes Unglück im Volk Israel. Es war ursprünglich ein großes Gebiet, welches von den Israeliten besiedelt wurde. Und die 12 Stämme Israels fanden dort ihre Heimat. Das jüdische Gebiet war in der Richtung. Neben dem jüdischen auch ganz eng das Volk Benjamin. Und hier oben unter anderem war der Stamm Sebulon und Naphtali. Die lebten dort. Allerdings wurden die vor ungefähr 700 Jahren, bevor Jesus gelebt hat, erobert von den Assyrern. Assyrer, ein sehr wildes Bergvolk in der Nähe des Kaukasus, die haben zu der Zeit ein riesiges Reich erobert und hatten Nordisrael weggeführt. Wenig später wurde Assyrien von den Babyloniern erobert. Und die Babylonier wiederum hatten ein noch größeres Reich und führten auch das Volk Juda in die Verbannung. Während dann unter den Volk der Perser, die wiederum Babylonien eroberten, die Juden zurück in ihre Heimat durften, wissen wir nichts von den restlichen Stämmen. Man sagt auch, es sind die verlorenen Stämme Israels. Wir kennen, okay, da gibt es Leviten. Die sind ja ganz nah bei dem Tempel, da sind einige zurückgekehrt. Das Volk der Juden ist zurückgekehrt. Benjamin wahrscheinlich auch, weil die auch da unten lebten. Aber von dem Rest weiß man nichts. Was ist mit denen geworden? Und so gibt es doch ganz spannende Thesen. Eine These zum Beispiel ist, das haben Engländer noch vor 100 Jahren als Rechtfertigung genommen, doch zu dem Volk Israel zu gehören, dass ihre Vorfahren irgendwann mal zu diesen verlorenen Stämmen gehörten. Es mag frommes Wunschdenken sein, aber es sagt zumindest, dass es wirklich hier eine große Unklarheit gibt. Wo sind denn die Stämme hin? Haben sie sich aufgelöst in nichts? Sind sie aufgegangen in anderen Völkern? Gehörst du oder ich vielleicht selbst zu diesen verlorenen Stämmen? Kein Mensch weiß das. Aber es ist wahrscheinlich so, dass auch einige von diesen Stämmen auch in dieser Gegend nach wie vor gelebt haben. So ganz versprengt, quasi verloren. Die Beziehung zum Heiligtum ebenfalls verloren. Einfach nur so gelebt, da war doch mal was ganz dumpf im Hintergrund. Und in dieser Gegend als verloren. Und Jesus hörte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Also Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Er war regelmäßig dort, bei hohen Feiertagen zum Beispiel. Er ist mit seiner Familie dort gewesen. Wir lesen, als er ein Teenager war, da ist er sogar im Tempel geblieben und hat mit den Schriftgelehrten diskutiert. Und die haben gestaunt, wow, der macht sich ja richtig Gedanken um das Wort Gottes. Und die Eltern haben ihn vermisst und dann sind sie wieder zurück nach Jerusalem, waren schon auf dem Weg nach Hause und haben gesagt, ey Jesus, wo bist du? Was machst du uns für Sorgen? Wir warten auf dich. Und dann sagt Jesus, ich bin dort in dem Hause meines Vaters. Und schon dort merkt Jesus, dass sein Vater ist nicht unbedingt dieser Stiefvater, sondern sein Vater ist der Herr im Himmel. Und das ist eine große Sehnsucht gewesen in seinem Leben. Und es vergeht noch eine lange Zeit und Jesus kommt erneut nach Jerusalem und er hört den Ruf des Johannes. Und das Spannende ist, wie geht es dem Johannes? Der Johannes vernahm eines Tages das Wort des Herrn. Und daraufhin ging Johannes zum Jordan. Er lebte in sehr großer Schlichtheit und sprach zu dem Volk in einer großen Schärfe auch. Er sprach darüber, was sie falsch gemacht haben. Er nahm kein Blatt vor den Mund und er sagte zu dem Volk, macht die Wege gerade. Die Berge sollen abgetragen werden, die Täler sollen aufgefüllt werden für den, der da kommt in dem Namen des Herrn. Und Johannes hatte hier in sich ein Licht brennen. Seit dem Zeitpunkt, wo das Wort des Herrn auf Johannes gefallen ist, brannte in ihm ein Licht. Und er wollte raus und er ist ausgesendet worden und wollte den Menschen sagen, was kommt, was sie tun sollen. Und genau zu diesem Johannes zog es Jesus. Wir hätten denken können, Mensch, wenn Jesus der Auserwählte Gottes ist, dann kann er doch einfach so das Feuer auf ihn legen und kann ihn doch berufen. Nein, Gott nimmt diesen Weg. Er nimmt den Johannes als brennendes Licht. Und Jesus geht zu ihm und Johannes erkennt, das ist der Messias, das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin nicht würdig, dir die Schuhe zuzubinden. Und du willst dich von mir taufen lassen? So spricht Johannes zu Jesus. Und Jesus sagt, es ist okay. Es ist gut so. Und dann tauft Johannes Jesus. Und was dann passiert, ist eine der größten Manifestationen der Liebe Gottes. In diesem Augenblick fällt, so wird es überliefert, sichtbar für alle der Heilige Geist auf Jesus. Und eine Stimme spricht zu ihm, siehe, das ist mein geliebter Sohn. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, was diese Sprache, dieses Wort in Jesus ausgelöst hat, was es entzündet hat? Zu erkennen, in der tiefsten Tiefe seines Seins, ich bin ja nicht nur eine Kerze, die nicht angezündet ist, die einfach nur dahin lebt, sondern ich bin Licht vom Ursprung des Lichtes. Ich darf meine Bestimmung finden im Vater, der mich anzündet, der mir den Auftrag gibt, der mich beruft und befähigt. Und dann stehen tolle Worte in der Bibel. Dann steht, und der Geist Gottes lag auf ihn, wie auch immer das ausgesehen hat. Und dieser Geist Gottes führte Jesus in die Wüste. Da gibt es genug Wüste in der Gegend, das ist ja doch bergig gewesen und doch trocken und es gab genug Rückzugsmöglichkeiten. Und 40 Tage lang verbrachte Jesus in der Wüste. Und er hörte, was dieser Geist Gottes zu ihm sprach. Und dann, nach dieser Zeit, er vernahm, dass Johannes festgenommen wurde, weil Johannes den Herodes, dem damaligen König, stark kritisierte. Und das war der Zeitpunkt, wo er entwich nach Galiläa. Wie auch immer, war es eine Flucht? War es aus Sorge davor, dass dasselbe Schicksal einem droht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam er zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Und wir lesen hier, und er verließ Nazareth und kam und wohnte nach Kapernaum. Warum verließ er seine Heimatstadt Nazareth wieder? Matthäus spricht nicht ausführlicher darüber, aber es hatte seinen Grund. Wir lesen diesen Grund in Lukas Evangelium. Denn Jesus, so wie er war, voll des Heiligen Geistes, ging wieder am Sabbat in Nazareth in die Synagoge, dort, wo sie die Juden treffen. Und er war an der Reihe und er verlas das Wort Gottes und die Stelle, die ist uns in der Bibel überliefert, die war sehr mutmachend. Und Jesus bezog diese Stelle auf sich. Er sagt, ja, jetzt in diesem Augenblick ist das Wort erfüllt. Und das war eine Zumutung für die Leute. Die Leute kannten den Jesus noch, wie er so als kleiner Steppke rumgelaufen ist. Und jetzt steht er da und sagt, schaut mal, in mir brennt der Geist Gottes. Diese Stelle ist erfüllt. Ich bin da, um zu rufen und euch zurückzuführen. Und die Leute wurden zornig. Und sie waren entsetzt und führten ihn hinaus und wollten ihn am liebsten töten, weil das eine Gotteslästerung war. Aber Jesus hatte in sich eine Stärke. Der Heilige Geist wirkte in ihm und so blickte er die Leute an und schritt durch ihre Mitte und ging weg von ihnen. Und er ging an das Gebiet des Sees Genezareth, nach Kapernaum. Also von hier nach Norden. Und Jesus hatte diese Berufung. Und ich habe mich gefragt, was war das für eine Berufung? Jesus sagte immer wieder, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um. Das Reich Gottes ist ganz nah. Und meine Frage, warum spricht Jesus diese Worte? Was brannte ihm auf dem Herzen? Was empfand er dabei? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ging es ihm um das jüdische Volk, dass es bekehrt wurde? Ich glaube eher nicht. Jesus brannte das Herz und er wollte allen, die eine Assoziation zu diesem Volk hatten, es mögen die verlorenen Stämme gewesen sein, die irgendwo noch einzelne Verstreute hatten, es mögen Juden gewesen sein, die auch in diesem Landstrich wohnten und dort etwas auf verlorenen Posten standen. Er wollte diese zurückführen und wollte sie wieder unter das Königtum Gottes bringen. Das war sein Wunsch. Und so erklärt es sich auch, dass Jesus nicht unmittelbar direkt nach Juda zog und dort das Evangelium verkündete, sondern er zog hier oben und er ging so weiter noch höher nach Tyrus, in die Gegend von Tyrus. Das war schon ein fast griechisches Gebiet, Syrio-Phönizien. Das hatte gar nicht mehr viel zu tun mit Israel. Und dort kam dann auch mal so eine Ausländerin auf ihn drauf zu und bat ihn etwas. Und er sagte, na, wie ist denn das mit den, zuerst sollen doch die Kinder etwas bekommen und danach kriegen die Hunde. Also das ist eine sehr harte Rede. Und die Frau sagte aber, die Hunde kriegen doch auch einmal ein paar Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Und Jesus erstaunte und sagte, wow, so einen Glauben habe ich lange nicht gefunden. Also der Auftrag Jesu bestand darin, die Verlorenen und Versprengten, die eine Assoziation zum Volk Israel hatten, zu rufen, wach zu rufen und zu sagen, kommt, hier ist Gott der Herr, der euch führen möchte, der euch zurückführen möchte. Und wir lesen auch im Alten Testament einige Stellen, die Jesus sehr wohl auch in sich getragen hat. Zum Beispiel in Hesekiel 37, Vers 16 schreibt der Prophet, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, du Menschensohn, nimm dir ein Stück Holz, schreibe darauf für Juda und für die Söhne Israels seine Gefährten. Und nimm noch ein anderes Stück Holz und schreibe darauf für Josef, das Holz Ephraims und das ganze Haus Israel seine Gefährten. Und danach erzählt der Prophet, dass es ihm aufs Herz gelegt ist, dass ganz Israel wieder vereint wird, dass die Stämme wieder zusammenkommen. Und wir lesen ja auch in der Offenbarung, dass es dieser grundlegende Ausdruck ist, dass diese Stämme wieder zusammenfinden. Und das lag Jesus auf dem Herzen. Dafür brannte er. Und sicherlich war ihm auch dieses Zitat aus Jesaja 8, Vers 23 im Bewusstsein. Und dort wird angeprangert, gerade in dieser Gegend um den See Genezareth, dass es eine sehr verlorene Ecke ist. Dort tun die Menschen im Prinzip alles Mögliche, nur nicht Gott ehren. Sie folgen dem Ruf von Verstorbenen, also quasi so dem schattenhaften Wesen ihrer Ahnen und lebten in großer Dunkelheit. Und Dunkelheit, denke ich, ist das, wenn Menschen einfach wirklich nicht wissen, wie sie ordentlich leben sollen. Wie sie sich in einer Tour selbst verletzen, wie sie nicht glücklich mit ihrem Leben sind und aber auch nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ich glaube, das bezeichnet die Bibel als Dunkelheit. Und so lebten die Menschen. Und dann steht in Jesaja 8, Vers 23, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, also dieses Land um den See Genezareth, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Und wir lesen weiter in unserem Bibeltext. Und er wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land der Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Ist doch erstaunlich, ja? Da kommt Jesus hin und sagt, folgt mir nach. Und die beiden sagen, ach ja, wir hatten eh nichts Besseres zu tun, wir folgen dir nach. Klingt etwas unglaubwürdig. Lukas weiß es genauer. Es war so, die Fischer fischten die ganze Nacht und sie waren frustriert, weil sie kaum etwas gefangen hatten. Und dann kommt Jesus zum See und er guckt sich das Elend an, guckt dem Petrus in die Augen, guckt in die Tiefe des Sees und spricht zu dem Petrus: fahr noch einmal hinaus und werf an der und der Stelle deine Netze aus. Und Petrus sagt: Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Fischer. Ich habe Berufserfahrung. Und ich habe die ganze Nacht umsonst verbracht und habe kaum einen Fisch gefangen. Und jetzt kommt der. Okay, von dem hat man schon einiges gehört. Und er will meinen, dass ich dort Fische fange? Und ich spüre förmlich die Zweifel des Petrus und das Kämpfen des Petrus. Und dann sagt er: Okay, auf dein Wort hin, Jesus, will ich nochmal hinausfahren. Und sie fahren hinaus und tun genauso, wie Jesus ihnen gesagt hat. Und sie fangen so viel Fische, dass das Netz droht zu zerreißen. Wisst ihr, was so eine Geschichte auslöst? Von dem will ich lernen. Dem will ich nachfolgen. Der hat das Licht. Der blickt so tief, auch in mir, dass er genau weiß, was abgeht. Der kennt die verborgenen Fanggründe meiner Seele. Alles, was ich jetzt noch will, ist von ihm lernen. Und so springt Jesus ins Wasser rein, auf Jesus zu und ist zutiefst, wie sagt man, erschüttert. Er sagt: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt: Komm, folge mir nach, denn ich will dich zum Menschenfischer machen. Und dann ist es auch ganz klar, oder? Dass dieser Petrus, dem Jesus nachfolgt, Jesus braucht nicht mehr viel zu erzählen. Das ist ganz klar. Und so lesen wir weiter. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie die Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher und er lehrte in Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien und sie brachten ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Jesus zog durch ganz Galiläa. Das, was ihm wichtig war, ist, den Menschen zu begegnen. Er rief in die Nachfolge und lebte gleichzeitig Aussendung. Und ein wenig später durften auch seine Jünger genau dies tun. Sie durften von ihm lernen und dann wurden sie jeweils zu zweit weggeschickt, hinaus. Und sie hatten einen konkreten Auftrag. Sie sollten in der Umgehung von Galiläa das Reich Gottes verkündigen. Und sie hatten Vollmacht, auch Kranke zu heilen und Besessene von Dämonen zu befreien. Und die Jünger kehrten zurück und waren erstaunt darüber, wie auch die Kraft, die in Jesus lag, auch auf sie übergegangen war. Die Aussendung findet ihren Höhepunkt in dem Aussendungsbefehl in Matthäus 28. Wir lesen: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Wacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie kann das für uns aussehen? Welche Bedeutung können diese Worte für uns haben? Zum einen ist die Frage nach der Nachfolge. Wie kann es aussehen, dass ich Jesus nachfolge? Habe ich überhaupt das Bedürfnis, ihm nachzufolgen? Gibt es so viel, was mich zieht und was mich vielleicht auch ablenkt? Gibt es so viel, an den ich gebunden bin und ich nicht wirklich das Bedürfnis verspüre, Jesus nachzufolgen? Wie ist das? Wie kommt es, dass gerade auch die Botschaft von Jesus in unserer Stadt nicht so stark ist, wie sie sein könnte? Wie kommt es, dass gerade auch der Name Jesus immer und immer wieder auch in Verruf gerät, weil Menschen, die diesen Namen tragen, nicht mehr auf die Stimme ihres Herrn hören und dadurch wiederum andere Menschen abgeschreckt werden und sie den Irrtum erkennen? Ich meine, es ist Zeit für die Nachfolge in die Fußtapfen Jesu. Warum? Was gibt es im Leben eines Menschen Größeres, als von dem Licht des ewigen Vaters angezündet zu werden? Und welche Botschaft der Welt handelt von diesem Licht des ewigen Licht des Vaters im Himmel? Welche Botschaft der Welt bringt uns diesen Höchsten, das Höchste, was man sich überhaupt vorstellen kann, so nahe, dass es quasi eine Verwandtschaftsbeziehung gibt? Mein Vater im Himmel. Das zu erkennen und das von dem durchdrungen zu werden, bedeutet, dass mein Leben, welches vielleicht bisher einfach nur eine Kerze war, geschaffen, um weggeworfen zu werden, auf einmal zu brennen beginnt. Und dass ich erkenne, dass mein Leben nicht das Wachs ist und der Docht, sondern mein Leben ist das Licht. Mein Leben ist zu dem Licht berufen. Denn das Licht kommt von dem Vater im Himmel und findet seine ganz enge Beziehung zu meinem Leben. Und genau dieses Licht, was von dem Vater im Himmel ausgeht, kommt durch Jesus Christus zu uns. Er ist der es bringt. Er ist der von diesem Licht angezündet wurde, der von diesem Licht berufen wurde, der die Sohnschaft angetreten hat und der uns beruft, Kinder des Höchsten zu sein. Das sind jetzt Worte. Aber vielleicht ahnt ihr, dass dahinter ein gewaltiger Heiliger Geist steht, der euch erwärmen möchte, der uns alle, so wie wir sind, anzünden möchte, der unsere Gedanken daraufhin lenken möchte. Diese Gedanken, die stärker sind als das Schlimmste, was passieren kann, die stärker sind als der Tod, als dieses Weggeworfenwerden eines Lebens, welches nicht angezündet wurde. Diese Gedanken, dieses Leben selber, welches Menschen begeistern lässt, einfach ein Zuhause zu haben, jemanden zu kennen, von dem man geliebt wird, bei all den Enttäuschungen im Leben. Und diesen Jesus, von dem das Licht ausgeht, als Mittler zu finden und sich an diesem Jesus festzumachen, genau von ihm zu lernen und so lange dran zu bleiben, bis das eigene Licht anfängt zu brennen. Das wünsche ich mir bei Weißenfels. Und wisst ihr, wie es sein wird? Wisst ihr, wie es sein wird, wenn Menschen hier in Weißenfels erkennen, dass in ihrem Leben es eine Macht gibt, die stärker ist als ihren ganzen Müll, das sie erlebt haben? Und wisst ihr, wie es sein wird, wenn Menschen in Weißenfels erkennen, auf ihre eigene Art und Weise, das ist mein Licht, dem will ich nachfolgen und ich möchte mein Leben nach diesen Worten ausrichten. Und wisst ihr, wie es sein wird, wenn diese Menschen buchstabieren die Worte Jesu, die Bergpredigt, die Worte aus dem Johannesevangelium, diese Ich-Bin-Worte und in ihrem Leben Frucht bringen. Wenn diese erkennen, wie sie nach und nach auch ihr Leben aufräumen können, wie sie Stück für Stück auch neu ihr Leben gestalten können in der Liebe Gottes und wie sie für sich selbst überhaupt erstmal diese Liebe annehmen können. Menschen, die von jeher gehasst wurden, die viel Unrecht erfahren haben, die auch selber nur diesen Hass weitergeben können. Wisst ihr, wie das sein wird? Und wir sind berufen, Lichtträger zu sein. Wir dürfen dieses Licht weitergeben. Ist das nicht eine großartige Sache? Und so hängt die Berufung, der Ruf, ganz eng mit der Aussendung zusammen. Und wenn ihr in euch spürt, da bin ich angezündet worden, dann wisst, dass ihr auch ausgesendet werdet. Hinzugehen dahin, wo euer Herz sagt, geht hin. Diese Berufung ist eine Herzenssache und auch die Aussendung ist eine Herzenssache. Und ich wünsche mir sehr, dass dazu der Vater im Himmel uns hier zu Gnade gibt, dass er uns anzündet mit seinem Heiligen Geist und dass wir dann auch in diesem Wissen, egal wie verrückt das sein mag, in diesem Wissen rausgehen und das tun, was er sagt. Geborgen in Jesus Christus. Amen.